Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast im Frauengesundheitszentrum an den Universitätskliniken Innsbruck bei Angelika Bader, die nicht nur das Zentrum, sondern ein Stück weit auch die Gendermedizin in Tirol personifiziert. Wir werden uns über das Herz der Frauen unterhalten und die zahlreichen Gründe, die das Frauengesundheitszentrum so notwendig und wichtig machen. Ich freue mich schon auf unser Gespräch, nachdem du uns verraten hast, liebe Angelika. Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Wer bin ich? Ich bin eine Ärztin, glaube ich, aus Leidenschaft. Was treibt mich an, sind Ungerechtigkeiten, die ich versuche, in meinem Bereich aufzuheben. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, um bei uns zu arbeiten.
Unbedingt. Weil letztes Jahr wurdest du ja mit dem Tiroler Frauenpreis 2025 ausgezeichnet, wozu ich im Namen des Medica-Teams noch einmal recht herzlich gratulieren möchte. Was bedeutet eine Auszeichnung wie diese für eine Medizinerin wie dich, eine Ärztin also, die für geschlechtssensible und geschlechtergerechte Medizin kämpft?
Es hat mich natürlich sehr gefreut und vor allem ist es schön oder die Wertschätzung auch meinen Patientinnen gegenüber, die eigentlich nicht immer so ganz auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden sind, dass die auch damit und dadurch wertgeschätzt wurden, dass unsere Einrichtung sozusagen ein Lobby bekommt.
Wie wurden eigentlich diese Themen zu deinen Herzensanliegen? Wie rückte etwa die viel zu lange ignorierte und im medizinischen Alltag leider noch immer nicht in ihrer wahren Tragweite anerkannte Tatsache, dass Frauen anders krank werden, anders krank sind und anders behandelt werden müssen, in den Fokus deiner medizinischen Neugier?
Ja, wie eingangs schon gesagt, Ungerechtigkeit hat mich immer schon massiv gestört. Und es ist mir gerade bei den Frauen aufgefallen, dass zum Beispiel das Armut weiblich ist. Es ist ganz ein klarer Faktor, dass natürlich Frauen nicht gleiche Chancen haben wie Männer. Bei Diätberatungen zum Beispiel ist mir aufgefallen, zweimal die Woche Fisch essen. Wie können das die Frauen sich leisten? Und das, glaube ich, war schon eine wesentliche Basis, um das genauer mehr anzuschauen, um zu schauen, was können wir machen, wie können wir den Frauen diese Zugangsprobleme erleichtern.
Also ganz konkret in dem Fall, oder? Also
ja.
Das ist keine politische Geschichte. Nein, im Sinn von, sondern ganz ja. Klassische medizinische Geschichte vor Ort sozusagen.
Ja. Armut ist weiblich, ja. und Armut beeinflusst die Gesundheit von Frauen.
Wenn du dir das anschaust, lässt sich das manchmal verzweifeln, dass sich Systeme der AC verändern bzw. verändern lassen, selbst wenn eben die Argumente derart klar und eindeutig sind?
Nein, verzweifeln lasse ich mich nicht. Ich bin witter. Es ermutigt mich und fordert meinen Kampfgeist oder fördert meinen Kampfgeist, kann man fast sagen.
Du wurdest ja vor allem auch für deine Rolle beim Aufbau und im täglichen Betrieb des Frauengesundheitszentrums geehrt, das von Frau Professorin Margarete Hochleitner und dir geprägt wurde. Was ist das Besondere am Frauengesundheitszentrum der Universitätskliniken Innsbruck?
Na, ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir Evidence-Based Medicine anbieten. Das heißt, dass wir Therapien auf Patientinnen maßgeschneidert anbieten können, aufgrund von besten oder sehr guten Ergebnissen oder Analysen, Untersuchungsergebnissen, wir dann mit den Patientinnen eine ganz klare schulmedizinische, kombiniert mit auf deren Geschlecht, auf deren sozialen Umfeld, in die Frauen sozusagen die Therapien anbieten können. Also eine Kombination zwischen schulmedizinischer Datenverfassung, Untersuchungsergebnissen, adaptiert und mit dieser Patientin diskutiert und auf sie eben zugeschneidert. Mhm.
Welche Frauen können denn kommen? Können einfach alle kommen.
Alle Frauen können kommen. Sie müssen vorher einen Termin ausmachen. Das haben wir uns damals mit der damaligen Landesrätin vereinbart, dass sie keine Zuweisung bekommen, weil es sehr oft natürlich das Problem gibt, dass gerade in den peripheren Tälern oder so, dass der Hausarzt sagt, ja, was musst du da jetzt unbedingt an die Klinik gehen und du kriegst keine Überweisung oder das für die Frauen einfach ein Handicap ist, eine Überweisung holen zu gehen, um nicht dem Hausarzt das Gefühl oder der Hausarztin zu geben, dass man ihnen nicht glaubt, aber dass man das einfach einmal nochmal genauer anschauen kann. Und deshalb haben wir ohne Zuweisung, aber vorher unter telefonischer Terminvereinbarung einen Termin für diese Patientinnen zu machen. Also das ist uns ganz wichtig immer gewesen.
Kommen Sie von überall her?
Ja, kommen Sie. Also wir haben ja auch stationäre Betten, wobei das jetzt Zeichen der ganzen Infektionskrankheiten, des Pflegemangels und so weiter sehr selten, also nur mal im Notfall genutzt werden kann, zum Beispiel für Patientinnen aus Reute oder aus Osttirol oder wo man nicht die ganzen Untersuchungen machen können, wenn wir sie nicht stationär da haben. Aber das machen wir eher selten. Also meistens schaut es so aus, dass die Patientin bei uns einen Termin ausmacht, mir dann einmal Status Anamnese, dort haben wir eine Stunde Zeit für jede neue Patientin, mit ihr das ausführlich besprechen, dann einen Tag terminisieren, wo wir alle 5 Untersuchungen, Knochendichte, Ultraschall, Mammographie, Gynäkologie und so weiter an einem Tag haben und dann noch an einem dritten Tag eine Befundbesprechung. Also was ist jetzt herausgekommen, was sind die Facts und was müssen wir jetzt behandeln, wo müssen wir nachschauen. Also an und für sich geht es im ambulanten Setting derzeit ganz gut. Natürlich ist es immer fein und da kann ich mir auch immer oder halt bekomme ich auch immer im Bett, wenn irgendein akuter Notfall ist, wenn es einer Patientin ganz schlecht geht von uns oder dass wir sie irgendwo stationär im Haus aufnehmen können, da habe ich Liaison-Betten. Und der Herr Professor Dilk ist da immer sehr großzügig und ich darf da. Es geht ihm sehr um das Wohle von unserer Frauen.
Und die Frauen kommen auch nicht nur einmal, die kommen.
Wirklich. Ja, na, wir schicken die Patientinnen, wir machen dann Therapievorschläge auf die Patientin adaptiert und die Patientin geht dann zur Hausärztin oder zum Hausarzt und so zwischendurch, so alle halben Jahr oder wie auch immer, wenn es ein gröberes psychisches Problem gibt, dann bestellen wir sie kurzzeitig oder wenn es ein medizinisches Problem gibt, bestellen wir sie kurzzeitig und sie kommen immer wieder so. Aber der Hauptansprechpartner und die Hauptansprechpartnerin bleiben natürlich die Hausärzte und Hausärztinnen.
Ist das Zentrum finanziell und personell entsprechend gut abgesichert? Das hat ja doch große Aufgaben, weite Spektrum.
Nein, also das ist eh klar. Also ich bin eine 100% Stelle und meine Kollegin, die Frau Dr. Schwitzer, hat eine 50% Stelle und wir zwei machen das gemeinsam.
Also ihr kümmert euch um all diese Patientinnen von überall her?
Versuchen wir.
Hast du eine Erklärung für diese stiefmütterliche Behandlung?
Nein.
Also es gäbe gute Gründe, da ein bisschen mehr Geld und Personal zur Verfügung zu stellen.
Naja, ich glaube, es ist generell eine Budgetknappheit im Gesundheitssystem und jetzt wird mehr auf Vorsorge und auf Beratung und gesetzt.
Also weniger auf das ganz konkrete medizinische.
Ja.
Das Herz der Frauen war zu Beginn des Frauengesundheitszentrums ein Schwerpunktthema. Damals, und das ist schon ein Vierteljahrhundert her, wurde auch eine Awareness-Kampagne mit dem Motto Herztod ist weiblich gestartet. Im Jahr 2021 waren 35,7% aller Todesfälle bei Frauen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen, 22,1% starben an den Folgen einer Krebserkrankung. Herztod ist also weiblich geblieben. Kannst du dir und uns erklären, warum Herz-Kreislauf-Erkrankungen trotzdem als typisch männlich gelten?
Naja, es gibt mehr. Alles im Leben ist multifaktoriell. Ein großes Problem, das ich schon sehe, dass auch aufgrund unserer ganzen Kampagnen, die wir schon seit 25 Jahren machen, die Frauen selber nicht glauben, dass sie herzkrank sind. Die Frauen glauben auch nicht, gerade die Risikofaktoren wie erhöhter Blutdruck, der sich initial gleich anfühlt wie ein erniedrigter Blutdruck. Und die Frauen glauben immer, dass sie eine arterielle Hypotonie haben, weil sie schon als Mädchen umgefallen sind, weil ihnen so schwindelig war und so weiter. Das ändert sich aber und gerade mit dem Eintreten der Wechseljahre auch hormonell, das ein wesentlicher Faktor ist, um einen erhöhten Blutdruck dann zu bekommen. Und das sehen die Frauen nicht, dass sie Risikopatientinnen wären. Und das ist einmal ein Punkt. Das heißt, sie glauben nicht, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben. Und wenn sie Erstechen in der Brust haben, dann haben sie eher Angst vor einem Brustkrebs wie vom Herzinfarkt. Das ist sicher ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass, ich sage immer, Frauenherzen schlagen für andere. Wenn Frauen mehr in ihre Aufmerksamkeit, ihre eigenen Bedürfnisse etwas, sagen wir, die Hälfte der Zuwendung sich selber gegenüber aufbringen würden, wie ihren Partner, Partnerinnen, Kindern und so weiter, dann wäre das auch etwas, was, glaube ich, schon wichtig wäre für die Gesundheit von Frauen und was natürlich zum Beispiel gerade die Blutdruckmessungen dreimal täglich bei den Frauen sich nie ausgehen, weil sie keine Zeit haben oder sonst irgendwas. Also ich denke, summa summarum, Frauen müssten ihre Risikofaktoren schon ernst nehmen und an denen arbeiten und natürlich auch die Medikamente einnehmen, dann so, wie man es sagt.
Hapert's da?
Naja, es ist weiblich, also die internationale Literatur beschreibt es auch, dass Frauen generell weniger Tabletten nehmen wollen, dass natürlich die Frauen, es ist bei mir immer Diskussion in der Frauenambulanz. Ich sage, sie haben einen erhöhten Blutdruck, den haben sie jetzt schon länger, wir brauchen jetzt ein Blutdruckmedikament. Patientin sagt das auch, nein, ich habe sicher keinen hohen Blutdruck. Dann sage ich, doch, sie haben einen hohen Blutdruck, das haben wir jetzt bewiesen, wir haben eine 24-Stunden-EKG, Blutdruckmessung da. Aha, ja gut, was für ein Medikament schlagen Sie vor? Dann sage ich, schon mal probieren dieses Medikament, wir tun dann dreimal täglich messen kann ich nicht. Okay, gut, an das Medikament, nein, Tabletten mag ich noch keine nehmen, wir probieren es nochmal 3 Monate. Also es ist so ein bisschen wie am Brennermarkt, muss man sagen. Und ich glaube schon, dass das aber ein Faktor wäre, wenn man sich da ein bisschen, oder halt ich versuche dann meine Patientinnen ein bisschen mehr Augenmerk auf sich selbst zu richten, dann glaube ich, haben wir da schon einen kleinen Teilerfolg bezüglich unserer zunehmenden Herztodzahlen.
Müsste Herztod ist weiblich auch heute noch so grell wie flächendeckend plakatiert werden, um das Bewusstsein zu fördern, das du gerade angesprochen hast?
Ja, schon, eben wie gesagt, weil die Wahrnehmung der Patientinnen der koronaren Risikofaktoren von den Frauen selber etwas vernachlässigt wird oder sie haben immer Angst vor anderen Krankheiten. Und natürlich muss man auch sagen, dass es für uns Medizinerinnen und Mediziner oft, es fallen uns halt auch viele andere Differentialdiagnosen ein und manchmal denkt man nicht als allererstes an einen Herzinfarkt bei einer jungen Patientin.
Das ist so dieses klassische Bild, oder? Dass man gleich denkt, sie hat irgendeine Kreislaufgeschichte und kriegt
Zucker.
Traubzucker.
Unterzucker ist immer so genau. Das. Also das ist aber, also ich denke, dass wir da schon in die richtige Richtung gehen.
Bluthochdruck, du hast gerade schon angesprochen, ist ein Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei Frauen besonders tricky, zum Beispiel eben, weil sie viel häufiger unter Nebenwirkungen der Bluthochdruckmedikamente leiden als Männer. Was läuft da schief?
Naja, erstens, wie vorhin auch betont, also dreimal täglich Blutdruck messen, nicht managebar. Dann Medikamente. Wir wissen, Frauen beschreiben internationale Literatur, sagt es auch, die Frauen haben wesentlich mehr Nebenwirkungen. Es hat sehr lang in der Medizin immer nur so einmal eine Tablette gegeben, was natürlich für der 50 Kilo schwere Frau und am 100 Kilo schweren Mann andere Auswirkungen hat. Wir sind draufgekommen, dass gewisse Medikamentengruppen bei Frauen Nebenwirkungen machen, wie zum Beispiel die ACE-Hämmer, das typische Halsräuspern, was die Männer nicht haben. Und dann ist natürlich noch etwas, gerade mit dem Blutdruck und der Blutdruckeinstellung, dass der Körper eigentlich diesen etwas erhöhten Blutdruck ganz gern mag. Ich sage immer, das ist dieses Espresso-Phänomen. Ich trinke einen Kaffee und dann geht's los. Tak, 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 tak. Und diese pausenlose Situation, dass man da ein bisschen angetrieben ist und ein bisschen gepusht wird, das gefällt, das brauchen die Frauen oft und sagen, ja, dann muss ich das und das und das noch machen. Während, wenn man dann natürlich den Blutdruck versucht einzustellen, die Patientinnen sozusagen heruntergefahren werden und sie das ganz furchtbar finden, dass sie nicht mehr so getrieben sind den ganzen Tag, sondern sagen, boah, ich tue nur mal die Hälfte, und ich sage, das ist genau Sinn und Zweck von ihrem Blutdruckmittel. Also das ist natürlich, ich meine, wenn ich Kopfschmerzen habe und ich nehme eine Kopfschmerztablette oder Schmerztablette, dann ist der Kopfweh weg, dann habe ich eine höhere Compliance, wie wenn ich ein Blutdruckmedikament versuche anzufangen und die Patientin ein bisschen herunterzufahren, und dann geht's mir eigentlich die erste Zeit viel schlechter wie vorher, weil ich das Gefühl habe, ich tue nichts mehr. Also mein tagtäglicher Plan kommt total durcheinander. Also das ist auch sicher eine Frage der Compliance, oder wird es auch nicht dann, sagen wir mal, verstärken, dass ich die Blutdrucktabletten weiternehme. Und dann kriege ich noch Halsräuspern und dann ist die Nebenwirkung und die Nebenwirkung und dann lassen wir die ganze Geschichte. Und die Tablette ruht in Frieden am Nachtkasten.
Und verfällt.
Und verfällt, ja, ja, genau.
Wie lange dauert es eigentlich, um einen Blutdruck richtig einzustellen oder das richtige Medikament auch zu finden für die Frau?
Naja, das ist ganz ein schwieriges Thema generell, weil auch das ist sehr multifaktoriell. Ich sage immer, wenn ich 80% vom Umfeld von meinen Patientinnen entfernen könnte, nachher bräuchte man fast keine mehr Blutdrucktabletten, weil es natürlich auch sehr viel psychisch ist und wie viel Aufregung und was weiß ich, Versorgungsmanagement vom Mann, von der Mutter, von der Schwiegermutter, dass natürlich man diese Frauen sehr oft herausnehmen muss aus ihrer sozialen Situation, ihnen das einmal ganz klar und plausibel sagt, Chance, um 6 in der Früh geht das los, dang, 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 und es geht bis 23 Uhr, und dann wundern sie dann, wenn sie am Abend 200 Druck haben. Das wundert mich überhaupt nicht. Also, was können wir wegstreichen? Muss man wirklich um 6 in der Früh, geht es nicht um 6:30, oder können sie nicht in der Früh oder am Vormittag eine halbe Stunde oder eine Stunde für sich, was auch ganz wichtig ist, und nicht nur die medikamentöse Therapie, sondern was vom Blutdruck her ganz wichtig ist, dass man sich ein bisschen in die Natur ausgeht, sich bewegt, dass man ein bisschen runterfährt, das ganze System auch hinterfragen, anfängt, muss ich wirklich 5-mal die Woche, was weiß ich was, schauen, ob die Bettwäsche frisch ist, zum Beispiel, oder dass die Patientinnen sich gegenüber einfach ein bisschen mehr Zeit einberaumen. Und das ist dann, wenn sie sagen, okay, ich muss eine Stunde gehen, hat die Frau Doktor gesagt, dann gehen sie nicht nur eine Stunde, sondern denken sie eine Stunde, weil man geht ja nicht sinnlos vor sich hin, sondern man reflektiert was, es kommen an Ideen, man kann das vegetativ um ein bisschen herunterfahren, und das ist auch die beste Tablette, wäre das gegen den Blutdruck. Natürlich eine Gewichtsreduktion und. Das wissen wir alle, das ist oft schwierig zu erreichen und da kommt man dann noch mehr in Stress, aber die Blutdruckeinstellung kann man schon auch natürlich unterstützt mit Medikamenten, aber nicht nur. Also es ist eine multifaktorielle Geschichte, wo man den Patientinnen einfach vor Augen halten muss, wo stehen sie jetzt im Leben, was bröckelt jeden Tag herein. Das kann einmal eine Tablette nicht ändern. Und ich kann ihnen nur so viel Blutdruckmedikament geben, wenn sie sich am Abend ärgern, weil Fernsehprogramm oder sonst irgendwas, dann wird der Druck hoch sein. Und dann müssen wir schauen, was ärgert sie am Fernsehen, entweder ausschalten oder schaut schon was zum Beispiel. Also ich denke, dass man das eben dann mit der Patientin besprechen muss und oder halt, dass ich das gerne mit den Frauen dann bespreche und zu analysieren. Und wenn den Patientinnen das klar ist, Frauen sind ja unglaublich flexibel, und wenn ihnen das dann klar wird, dann können sie das auch ändern.
Das ist dann mehr eigentlich eine Lebenshilfe auch, oder? Lebensqualitätssteigerung, oder?
Ja, natürlich. Weil wir entfernen 80% vom Umfeld und dann geht es uns gut.
Leichter gesagt als getan wahrscheinlich.
Naja, ist schwierig. Aber es ist dadurch, dass Versorgung immer von Frauen gemacht ist, und sei es jetzt nur die Nachbarin oder sich Frauen das selber machen oder die Kekse selbst gemacht sein, das fällt doch kaum auf, wenn ich die irgendwo kaufe, beim Bauernmarkt oder irgendeine Bäuerin das macht. Ich meine, das sind halt so Sachen, die man dann einfach im Detail diskutieren muss, ist ihnen das wirklich wert?
Jetzt dürfen wir aber nicht den Blutdruck der Bäuerinnen in die Höhe schnellen lassen.
Nein, um Gottes Willen, dann müssen sie alle Krebs passen, habe ich gesagt. So halt in dem Stil.
Ja. 2023 wurden die diesbezüglichen Guidelines, also die Leitlinien für das Management von Bluthochdruck, aktualisiert. Als neu identifizierte Risikofaktoren werden darin etwa Bluthochdruck oder blutdruckassoziierte Komplikationen bei der Schwangerschaft, frühes Einsetzen der Menopause, geringes Geburtsgewicht oder Migrationshintergrund genannt. Ich nehme an, dass dir diese Risikofaktoren längst bekannt waren. Wie wichtig ist es, dass sie seit 2023 in den Handlungsempfehlungen für Medizinerinnen zu finden sind?
Na, es ist extrem wichtig für mich, beziehungsweise generell auch für die Frauen, weil natürlich in den Guidelines ist die Basis von jeglicher Therapie. Das heißt, State-of-the-Art-Therapie muss angeboten werden, internationale Standards können alle Kolleginnen und Kollegen. Und das können die Frauen auch einfordern, beziehungsweise brauchen sie nicht einfordern. Das sollten wir liefern oder liefern wir, und sonst ist es einklappbar. Also dass das in den Richtlinien aufgenommen wird, ist extrem wichtig für uns. Und es ist ja extrem wichtig für mich als behandelnde Ärztin, dass man sich daran halten kann und sagt, nach den Richtlinien von der Europäischen Herzgesellschaft und so weiter, ist es ganz klar definiert.
Also müssen demnach die Ärztinnen und Ärzte, wenn sie den Blutdruck ihrer Patientinnen sich anschauen, in den Griff bekommen wollen, eigentlich auf diese Risikofaktoren sie ansprechen. Also müssen sie fragen, wie war das in deiner Schwangerschaft? Wann hat deine Menopause eingesetzt? Sind das Dinge, die man erwarten muss, dürfen muss?
Ja, ich meine, das Problem ist, es ist mir schon klar, dass im niedergelassenen Bereich einfach das ein Zeitfaktor ist. Aber dass das schon im Laufe der Jahre, meistens ist es ja so, dass die Hausärztinnen und Hausärzte die Patientinnen schon über Jahrzehnte begleiten und wissen, wie oder was oder diese Sachen ihnen akut ist. Aber an und für sich bei einer Blutdruckeinstellung muss man das schon abfragen oder halt mit der Patientin eruieren.
Hier ist es ja auch wahrscheinlich den Patientinnen selber nicht klar, was für Risikofaktoren sie in sich tragen, oder? Also ganz gut, wenn sie das...
Oder zum Beispiel selber. Depressionen ist ja auch etwas, was ein großer Risiko... Ich meine, allein Sport oder Bewegung, wenn man die Motivation an schwer depressiven Menschen zu motivieren, dass wir jetzt gehen wir gemütlich eine Stunde im Wald spazieren, ich meine, das ist ein Risikofaktor. Das muss man auch schon berücksichtigen.
Ist das eigentlich das Faszinierende am Blutdruck, dass der so umgehend reagiert?
Ja, pausenlos.
Oder der ist im Grunde dauernd in der ist nie gleich, oder?
Nein, oder wenn ich sage immer, weil meine Patientinnen sagen, der ist immer unterschiedlich, und wenn ich dann nachmisse, wird er noch höher, und sage ich, ja, dann wird er noch höher. Ich meine, da regst du dich auf, da steigerst du dich ein, das ist ja dann das Problem, das ist ja dann, wieso dann die Patientinnen in Notfallaufnahme kommen, weil sie 220 Blutdruck haben schon fünfmal gemessen, er ist immer noch höher geworden, dann kam die Rettung, dann kommen sie zu uns und ist der Blutdruck wieder normal. Also das ist maximal beeinflussbar. Oder zum Beispiel durch Hintergrundmusik. Wir haben ja jahrelang auf der Innsbrucker Frühjahrsmesse immer Blutdruckmessungen gemacht. Der war bei jedem zu hoch, weil einfach im Hintergrund Lärm war und Leute waren. Und also das ist, man muss da ganz gewisse Regeln einhalten. Ich meine, außerdem, es ist ja ein orientierender Wert. Also es geht um einen Durchschnitt und ich sage immer, jede Patientin kann einmal 200 Druck haben für 10 Minuten. Das ist ganz normal, das muss auch das Blutgefäßsystem aushalten. Nur soll er nicht 24 Stunden zu hoch sein. Also muss man da immer ein Mittelding. Und es wird auch immer Patientinnen geben, gerade die Eltern, Patientinnen, wo man schauen muss, dass die mit 120 zu 80 mit Normwerten, da sind die einfach zu müde. Ja. Die raufen sich nicht auf, die sind ein bisschen, haben ein bisschen Gefäßverkalkung, die brauchen ein bisschen mehr Druck, damit im Hirn alles ankommt. Mhm. Also das, aber das ist eben ganz spezifisch auf Patientinnen und Patienten angestimmt oder adaptiert.
Was sollten denn die Frauen unbedingt beachten und welche Untersuchungen sollten sie unbedingt in regelmäßigen Abständen durchführen lassen, um ihr Herztodrisiko zu minimieren?
Bluttests, also ich meine, ich würde die Risikofaktoren halt so in alle halben Jahr, also schauen, wie hoch ist mein LDL-Cholesterin und mein HDL-Cholesterin, also das Gute und das Schlechte. Wie schaut generell dieser Lipo-A, also dieser Faktor für Arteriosklerose, dieser genetische Faktor, habe ich den ja oder nein? Wenn ich den habe, muss ich genauer eingestellt werden. Habe ich ein Diabetesrisiko, wie ist mein Langzeitzucker? Also diese Risikofaktoren, die wir sozusagen abfragen können oder den wir im Blut sehen, dass man die macht in regelmäßigen Abständen. Wenn es gut eingestellt ist, dann halbjährlich. Und was immer gut ist, ist ein Belastungs-EKG, weil man nicht nur sieht, ob wie das Herz sich bewegt oder halt was das Herz macht unter Belastung, sondern man sieht auch, ob der Blutdruck zum Beispiel adäquat ansteigt, ob man eine Tendenz hat, dass man hohen Blutdruck kriegt. Also unter Ergometrie, also Belastungs-EKG ist jetzt nichts Invasives, das ist nichts Gefährliches. Mhm. Also wo man da jetzt irgendwelche Löcher bohrt im Patienten, also Ergometrie und einmal ein Ultraschall als Ausgangswert, wenn ich hohes Cholesterin zum Beispiel habe, wie schaut meine Halsschlagader aus, ist das sehr verkalkt oder nicht, da kann man rückschließen, wie schauen vielleicht dann meine Augenhintergrundgefäße aus, also so, dass man ein bisschen screent und ungefähr weiß, wo man steht.
Mhm. Wie sinnvoll sind eigentlich so diese Smartwatches, die ja viele verwenden, auch um ihr Herz zu beobachten?
Naja, ich meine, es ist schon. Also es gibt ja auch mittlerweile eine Blutdruckswatch. Das Problem ist halt, es ist ein technisches Gerät und es kommen auch ganz oft Patientinnen, die sagen, meine Uhr hat geschrieben, ich habe jetzt Vorhofflimmern, aber kein Herzinfarkt. Das Problem ist, dass es da natürlich schon Fehlmessungen gibt, weil die Uhr nicht ganz unterscheiden kann, ob das jetzt Vorhofflimmern ist oder vermehrte Extrasystolen. Ich meine, es ist schon orientierend, ja, aber der Großteil von meinen Patientinnen hat jetzt keine solche Smartwatch, sondern irgendeine Uhr, was sie vielleicht von ihrer Patin zur Firmung geschenkt hat. Also es ist eher nicht so das Thema. Aber ja, für die jungen Patienten oder halt für meine Patientinnen mit Smartwatch, also man darf nicht alles so für bare Münze nennen. Mhm. Also manchmal ist die EKG-Interpretation nicht so optimal.
Ja. Und das kann ja auch wahnsinnig machen, stelle ich mir vor.
Genau, die ganze Zeit schreibst, du hast jetzt zu hohen Puls, du hast jetzt das zu hoch, du musst jetzt noch 3 Minuten dich bewegen und dann ist alles perfekt. Also es ist ein bisschen tricky.
Mhm. Wenn man sich die gesamte Frauengesundheit betrachtet, auch das Frauengesundheitszentrum, ist ja doch vieles passiert. Es ist vieles gut, viel Gutes, aber es könnte ja noch einiges besser werden. Was sind eigentlich deine dringlichsten Forderungen im Zusammenhang mit der Frauengesundheit? Welche To-Do-Liste sollten Entscheidungsträgerinnen in Politik, Wissenschaft und Gesundheitswesen so schnell wie möglich abarbeiten?
Ja, ich meine, es wäre ganz wichtig, dass man Etablierung von Anlaufstellen mit einem qualifizierten Personal, also praktizierende Ärztinnen und Ärzte, die ein Gender-Diplom haben, gell, und auch die Mitarbeiterinnen, dass die geschult werden. Ich meine, wir unterrichten auch in den Fachhochschulen oder in den, im Ausbildungszentrum West, dass man einfach einmal gehört hat, was sind die Unterschiede. Und was schon was Wesentliches ist, dass man erkennen muss, dass Frauengesundheit eine ärztliche Qualifikation ist. und wie jedes andere Fach auch, oder? Und es gibt, und man kann sich auch nicht sagen, ich habe jetzt 4 chirurgische Operationen gesehen, ich bin jetzt eine selbsternannte Chirurgin. Also da braucht es gewisse Richtlinien und dass man die auch einhaltet und dass man diese Angebote alle wahrgenommen hat, um eben dann sagen kann, okay, ich bin eine Gender-Medizinerin oder Frauengesundheits spezialisiert für Frauengesundheit, wobei das große Problem oft ist, Gynäkologie ist ganz ein wesentlicher Faktor, ist überhaupt kein Thema, aber Gynäkologie ist nicht gleich Frauengesundheit. Mhm. Wir Frauen, Gott sei Dank, bestehen nicht nur aus Eierstöcken und Gebärmüttern, sondern es gibt auch ein Rundum und ich denke, das Frauengesundheitsangebot von Medizinerinnen und Medizinern für alle Altersgruppen von Kind bis Seniorin, dass man denen es ermöglicht, sein Risikoprofil zu erstellen, damit man dann mit dem arbeiten kann und dann weiter behandelt wird von den Fachkolleginnen und Kollegen.
Also ist es ganz gut für Frauen, die in den Wartezimmern der Ärztinnen und Ärzte sitzen, nachzuschauen, ob da vielleicht ein Gender-Medizin-Diplom
ist oder ja. Mhm. Aber es ist an und für sich ein Pflichtteil in der Lehre bei an der Medizin-Uni Innsbruck. Das hat die Frau Professor Hochleitner damals implementiert. Also es wird keiner sozusagen, es muss jeder Gender-Medizin hören. Ja, und es ist keine freiwillige Geschichte, sondern Pflichtfach. Mhm. Und das ist schon die Basis, damit sie das einmal gehört haben, in der Ausbildung, auch in den Krankenpflegeschulen, ist Gendermedizin überall Fach dort.
Mhm. Na, Gott sei Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wir werden uns sicher wieder hören, nehme ich an.
Ja, gerne, natürlich, auch immer.
Okay. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
Danke ebenfalls.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt's in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.